Wir sind beim Finale der kümischen Hochzeit, das heißt beim 7. Tag. Ein Stückerl haben wir schon kennengelernt, aber vielleicht kurz zur Erinnerung. Also das ganze große Werk ist vollbracht. Christian Rosenkreuz verdrängt die Nacht traumlos, schlaft gut. Gegen 8 Uhr steht er auf, kleidet sich an, verirrt sich fast ein bisschen in den vielen Gängen, in diesen Gebäuden, die in der Mauer eigentlich sind, rund um den Turm herum. Und endlich trifft er dann mit den anderen zusammen, mit den anderen Alchemisten sozusagen. Es sind ja 9 insgesamt mit ihm. Es werden ihnen gelbe Kutten verliehen oder gegeben und das goldene Vlies überreicht, das sie schon vorher ja bekommen hatten, aber in der Zwischenzeit abgelegt haben. Das bekommen sie jetzt wieder. Und dazu verkündet die Jungfrau, dass sie jetzt Ritter zum goldenen Stein geworden sind. Also eben indem sie dieses Werk der Veredelung vollzogen haben und den
Stein vom Stein des Weisen.
Ja, genau. Und eben nicht im äußeren Sinn, also zumindest was den Christian Rosenkreuz und seine 3 Begleiter betrifft, die das eigentliche Hauptwerk vollbracht haben. Also die haben wirklich den geistigen Stein der Weisen gefunden. Also das heißt, die Vergeistigung bis ins Physische hinein. Darum geht es eigentlich. Während im äußeren Sinn halt das mit der Goldmacherei und so ein bisschen zusammenhängt. Das ist also zumindest nur das niedere alchemistische Werk.
Aber es sind alles Ritter geworden.
Aber es sind alle Ritter zum goldenen Stein geworden, alle. Alle 9. Genau. Und dann bekommen sie nach dem Frühstück ein jeder ein Goldstück, das auf beiden Seiten beschriftet ist. Auf der einen Seite steht, die Kunst ist die Dienerin der Natur. Und auf der Rückseite, die Natur ist die Tochter der Zeit. Also die Kunst ist die Dienerin der Natur. Will ein bisschen hindeuten mit Sicherheit darauf, dass der ganze Naturprozess, die Gestaltung der ganzen Naturformen, dass das ein künstlerischer Prozess ist. Das heißt, ist nämlich durchaus bedeutsam, das zu bedenken. Das heißt, dass man die Rätsel der Natur eigentlich nämlich nur sehr bedingt mit den Mitteln der Naturwissenschaft, so wie sie heute ist, erforschen kann, weil man wird die Natur nur dann verstehen, wenn man sie künstlerisch erfasst. Weil es ist eben kein einfach bloß rationaler Konstruktionsprozess, sondern es ist ein künstlerischer Gestaltungsprozess und das ist ganz was anderes. Als Künstler kann man sich natürlich ein Ziel setzen, ich will ein gewisses Thema darstellen, aber das fängt jetzt nicht an, dass ich mich hinsetze und einen Ablaufplan mache, wie das genau ausschauen soll und welche Teile ich zusammenschrauben muss, damit das Kunstwerk fertig ist, sondern ich fange gestaltend an und im Tun selber entsteht das Werk, ohne dass ich es vorher fertig bereits vor mir habe. Das heißt, der geistige Prozess ist mit dem Tun ganz eng verbunden. Weil im wirklich künstlerischen Tun ist das eigentlich so. Dass der eigentliche Prozess ist immer dort, wo das Tun unmittelbar angesprochen wird. Kunst hat mit Können zu tun, das heißt mit einem Willensprozess. Und im Willen ist das eigentlich Schöpferische drinnen. Also man kann auch von der Denkkunst sprechen, das geht schon, dann ist der Wille im Denken drinnen. Aber dann ist es auch so, dass es eben nicht ein logisches Ableiten ist, sondern ein künstlerisches Gestalten im Denken. Das wäre auch die höhere Form des Denkens, die notwendig ist, um die Natur wirklich zu verstehen. Ja. Ist halt ein riesiges Thema, weil die Naturwissenschaft, das liegt eben in ihrer Art, wie sie heute ist, ist natürlich sehr materialistisch im Grunde und sie ist vor allem sehr streng rationalistisch. Das heißt, sie will eigentlich auf alles das hinauf, was sich berechnen lässt. logisch in einer logischen Abfolge zeigen lässt, was sich berechnen lässt. Damit kann ich aber nur einen Teil erfassen, nämlich nur den Teil, der eigentlich tot ist. Das eigentlich Lebendige erfasse ich mit dem nicht wirklich. Gibt ja so die Streitpunkte schon seit dem 19. Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert, wisst ihr, war der Darwin der Große, der mit seiner Evolutionstheorie gekommen ist, die ja heute die Anschauung ist, also das Leben ist entstanden in einem Evolutionsprozess, bei dem nur äußere materialistische Faktoren eine Rolle gespielt haben. Und es wird ja ganz streng zurückgewiesen, dass da irgendeine höhere Macht sozusagen eingreift. Und man muss bis zu einem gewissen Grad sagen, man muss ihnen Recht geben, dass sie es so anschauen, weil wenn ich immer sage, wenn ich nicht weiter weiß, Gott, dann hat der liebe Gott das gemacht, dann ist das im Grunde keine Erklärung, keine wirkliche. Also das heißt, ich komme im Verständnis keinen Schritt weiter, sondern sie sagen sehr richtig, ich will aber Schritt für Schritt schauen, was ist denn da wirklich konkret passiert. Nicht wo ich nicht weiter weiß, kommt das große Hokuspokus. Nur das Problem ist mit den rein rationalen, logischen, mit dem rein rationalen logischen Schließen und mit dem Berechnen allein komme ich auch an ein Ende irgendwo. Also ich komme auch zu keinem wirklichen Verständnis.
Ja, vor allem ist die Zeit auch eingeführt. Das ist ja auch etwas Wesentliches.
Was Wesentliches, ja.
Und die Zeit ist aber, oder die Entwicklung ist dann immer in Entwicklungssprüngen. Und da gibt es ja oft gar keine Erklärung.
Da gibt es keine Erklärung. In der Naturwissenschaft, also statt dass der Eingriff Gottes da ist, ist halt dann der Zufall da, der tut. Und dass es trotzdem funktioniert, das ist halt das geniale Prinzip von Darwin, die Selektion. Das, was halt funktioniert, bleibt über, der Rest geht unter. Das kann man jetzt natürlich glauben oder nicht glauben. Also das heißt, das sind lauter Zufälle und zufällig bleibt halt irgendwas funktionieren. Ja,
was ist
über.
Der Zufall? Was ist der Zufall?
Ja.
Rein logisch gedacht.
Naja, Zufall ist etwas, da kann ich nichts anderes sagen, als ich kenne zumindest nicht erkenne keine Gesetzmäßigkeit, die dahinter steht. Das heißt, ich kann es nicht von den Dingen, die mir bekannt sind, ableiten. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht eine höhere Gesetzmäßigkeit ist, die hereinwirkt.
Aber im Bereich der Gaußschen Glockenkurve, also im Bereich der Wahrscheinlichkeit.
Im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Nur ist es halt im Prinzip beim Evolutionsgeschehen nicht wirklich berechenbar, weil worüber mache ich da die Statistik? Das ist sehr schwierig, weil ich kenne eigentlich nicht alle Einflussgrößen, die da sind. Das ist das Problem. Ich meine, bei einem Würfelspiel weiß ich, ein Würfel, da gibt es sechs Zahlen, die rauskommen können, da kann ich leichter Statistik machen. Nur da weiß ich nicht, wie viele Faktoren eigentlich eine Rolle spielen. Also wesentlich mehr auf jeden Fall. Und das ist sehr schwer zu berechnen. Aber Sie haben natürlich andererseits überhaupt insofern recht, dass ja vielfach die sicher ganz falsche Vorstellung ist von Leuten, die jetzt mehr dem Schöpfungsbericht glauben wollen, oder gibt ja in Amerika sehr starke Bewegungen, da gibt es also einerseits die Kreationisten, die überhaupt streng also an die Bibel glauben, so wie es drinnen steht, und das wörtlich nehmen, was so aber sicher auch ein Missverständnis sein muss, weil man ja sieht, die Arten haben sich entwickelt im Laufe der Erdgeschichte. Da gibt es Veränderungen drinnen und die sind nicht einfach irgendwann zu Beginn der Erdgeschichte geschaffen worden und seitdem hätten sie sich nicht mehr verändert. Das Bild stimmt nicht. Ist jetzt die Frage, ob das wirklich in der Bibel so gemeint ist, aber man kann es so lesen. Also am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wenn man das so nimmt, dass das wirklich gewesen wäre, 6 Tage, egal wie lang die jetzt sind am Anfang, und dann bleibt alles so, wie es ist, dann ist das sowieso schon ein Missverständnis. Weil in Wahrheit der 6. Schöpfungstag ist in Wahrheit noch nicht zu Ende. Das geht eigentlich weiter. Aber wenn man es so nehmen will, dann denken sie halt viele, weil sie trotzdem vom Denken her strenge Rationalisten sind, gut, Gott ist halt der größte Ingenieur von allen, der hat zuerst in seinem göttlichen Ingenieurbüro den kompletten Schöpfungsplan gemacht und dann ist der halt in die Tat umgesetzt worden, Punkt. Und das ist eine ziemliche Schnapsidee. Also schon erstens einmal, nämlich die Trennung von Denken und Tun. Im Geist gibt es diese Trennung nicht. Unser abstraktes Denken haben wir gerade deswegen, weil der Willensteil herausgefallen ist. Daher ist unser abstraktes Denken nicht mehr wirklich lebendiger Geist, sondern nur mehr Abziehbild des Geistes. Weil der Geist ist tätig. Der Geist ist nur dort, wo er, und zwar wirklich tätig ist. Die Wirklichkeit schaffend und umschaffend. Dort ist es Geist. Und wir haben in unserem Denken sozusagen nur die, wenn man so will, die Spur dessen, was er getan hat. Und das hat aber keine Kraft mehr, sondern ist nur ein Verzeichnis, könnte man sagen, dessen, was der Geist getan hat und wie die Dinge zusammenpassen. Daher ist es auch völlig richtig, wenn man sagt, was jetzt rein in unserem Verstandesdenken ist, ist noch nicht das wirklich Geistige. Das wirklich Geistige ist zum Beispiel das, was passiert ununterbrochen durch unser Ich, dass es an unserem Gehirn baut. Bei jedem Gedanken, den wir bilden, passiert nämlich Folgendes, dass zuerst einmal Prozesse im Gehirn passieren. Die werden durch den Geist gestaltet. Das Gehirn wird umgestaltet durch jeden Gedanken, den wir denken. Das heißt, das Geistige wirkt schaffend bis ins Materielle hinein. Das ist das, wo die Materialisten allerdings sagen, naja, das ist ein rein materialistisches Geschehen. Sie erkennen nicht, dass das Geistige darin wirkt, weil sie missverstehen das Geistige wieder als das, was wir im Verstand haben, und das ist kraftlos. Das ist nämlich nur das Spiegelbild, was sich ins Bewusstsein spiegelt. Das heißt, wir erleben in unserem Alltagsbewusstsein das wirklich Geistige nicht. Und daher entstehen sehr viele falsche Vorstellungen. Wir stellen uns dadurch das Geistige so kraftlos, so dünn eigentlich irgendwo vor, wie unsere Gedanken halt. Von mir aus, auch selbst wenn es lebendige Gedanken sind, die sehr fantasievoll sind, sind es trotzdem noch Spiegelbilder. Also das heißt, das wirklich Geistige ist das, was die härteste Materie meistert. Im Grunde und ihre gesetzmäßige Umgestaltung bestimmt. Das heißt, der Geist ist zugleich auch das Naturgesetz, das in der physischen Welt wirkt. Daher gibt es in Wahrheit keinen Gegensatz zwischen geistigem und physischem Geschehen. Also das heißt, man missdeutet vollkommen, wenn man sagt, guter Geist beweist sich durch die Wundertaten. Und damit meint man oder missversteht man das in der Form, Wunder ist etwas, was die Naturgesetze aufhebt. Das stimmt aber nicht. Wunder, das eigentliche Wunder ist dass der Geist gerade diese Naturgesetze bewirkt. Also es geht nicht darum, dass die Naturgesetze aufgehoben würden. Das ist also weder notwendig noch sinnvoll. Und bei vielen Schilderungen in der Bibel, im Neuen Testament, wenn eben zum Beispiel Jesus wandelt über das Wasser, dann denken sie, ja, das muss ein Wunder, wieso geht der nicht unter? Das ist doch eine Imagination für ein geistiges Erlebnis. Das ist ein Bild dafür, dass dieser Jesus so fest mit seiner makrokosmischen Ich-Kraft in dem bewegten Astralischen drinnen steht, dass er nicht von dem verschlungen wird. Während unser kleines Ich von den Triebkräften und was allen ist, in der Regel völlig verschlungen wird. Und dass jetzt mit dem Christus beginnt die Zeit, wo man standhalten kann und sozusagen gelassen über dieses astralische Meer geht. Hat nichts mit dem äußeren Wasser zu tun, hat nichts zu tun mit einer Verletzung der Naturgesetze. Überhaupt nicht. Sondern man könnte sagen, das Geistige und insbesondere der Christus ist das Naturgesetz. Das heißt, darum hat der Rudolf Steiner immer wieder gesagt, es wird eine Zeit kommen in der Naturwissenschaft, wo man erkennen wird, wie der Christus die Materie angeordnet hat. Das heißt, er wirkt da drinnen. Das ist natürlich jetzt heute in der Naturwissenschaft kein Bewusstsein dafür vorhanden, aber sie gehen trotzdem in eine richtige Richtung, weil sie werden irgendwann genau dort darauf stoßen. Sie werden auf was werden sie stoßen? Sie werden auf geistige Kräfte stoßen, nämlich einerseits auf die Christuskraft, andererseits aber auch zum Beispiel auf die arimanischen Kräfte, also die wiedergeistigen Kräfte. Weil unsere Materie, wie sie heute ist, das Physische, wie es heute ist, wenn es das rein Geistige im Sinne des Christus wäre, dann wäre es nicht diese äußere grobe Materie, sondern eine viel feinere, die dann letztlich auch den Auferstehungsleib ausmacht. Dass sie so verdunkelt und verfestigt ist, liegt am Ariman. Der steckt da drinnen. Diese ungeheure arimanische Intelligenz. Und was die Naturwissenschaft heute hauptsächlich herausholt, ist die arimanische Intelligenz, die drinnen steckt. Das heißt, sie erkennen das, was in Wahrheit das Physische verdunkelt. Aber das muss man mal, da muss man mal durch das Ganze. Und dieser Prozess der kümischen Hochzeit ist ein Erkenntnisweg, der eigentlich dazu führen soll, das Geistige in der Materie zu erkennen und diesen Schatten, diesen schwarzen Belag, der da durch Ariman drauf ist, zu durchschauen. Das heißt, ihn durchsichtig zu machen. Das heißt, die arimanische Finsternis aufzuhellen und das eigentlich Geistige, das dahinter steckt, zu erkennen. Und dann und nicht nur zu erkennen, sondern auch zu handhaben. Und zwar direkt durch unser Ich. Also.
Die meisten unserer Zeitgenossen sind schon zufrieden, wenn sie mit Geist nichts zu tun haben.
Ja, ja.
Das ist ein Bereich, der den meisten nicht gut tut. Und als Geist verstehen sie noch den Geist des Geldes. Also wenn sich Geld vermehrt,
ja, ja.
Das ist schon was,
was Greifbares. Das ist was Greifbares.
Ja, ja. Da muss was dahinter
ja. sein. Ja. Aber finden sie. Aber das ist genau die Problematik dieses eigentlich, wie soll ich sagen, falschen Geistbegriffes, der sich durch die Jahrhunderte seit der griechischen Zeit durchzieht. Wo man den Geist eben nur mehr kennt in dem gedanklichen Spiegelbild, das hat begonnen mit der griechischen Philosophie, namentlich mit Sokrates, Platon, Aristoteles, die Vorsokratiker, also Thales und Ding, da ist es noch ein bisschen, schwingt noch so ein bisschen hellsichtiges Erleben durch. Bei Platon ist es auch noch irgendwo da, aber es ist schon so dünn, dass man sich das Geistige eigentlich immer vorstellt als völlig abseits der physischen Welt. Also beim Platon ist das ganz stark. Das ist ganz stark dieser Dualismus. Die äußere sinnliche Welt ist die niedere Welt. Na, wenn ich den Gedanken weiterführe, komme ich letztlich zum blanken Materialismus da unten. Zumindest was die materielle Welt betrifft. Also geistlose Materie auf der einen Seite und völlig abgesondertes, so irgendwie sehr dünnes, geistiges, das alles Mögliche tut, aber nicht in die äußere Welt eingreift. Und der Begriff, das hat sich durchgezogen. Der Aristoteles, dem hat das eh nicht so richtig behagt, der hat immer gespürt, dass die zusammengehören irgendwo. Und hat es dann vielleicht sogar fast eine Spur zu materialistisch gedacht. Und mit der Problematik kämpft die Theologie, kämpft die Philosophie seit dieser Zeit irgendwo.
Aber immerhin wurden Begriffe geschaffen.
Es wurden Begriffe geschaffen, aber wenn heute viele den Geist ablehnen und sagen, was soll das sein, dann hat es zwei Wurzeln. Die eine ist, dass sie vor dem wirklichen Geist Angst haben, unbewusst. Weil wenn ich mich dem Geistigen nähere, das heißt dem Bewusstsein von dem Geistigen erwerbe, dann erkenne ich als erstes aber alle wiedergeistigen Kräfte. Das heißt, die in mir wirken, die mit meinen Untugenden zu tun haben, die mit dem Einfluss der Widersacher zu tun hat. Das ist das Erste, was ich sehe und sehen muss. Weil wenn ich das übersehen würde, dann bekomme ich ein völlig verzerrtes Bild. Also mit dem muss ich mich sehr bald auseinandersetzen. Und das bedeutet, dass das Leben auf den Kopf gestellt wird im Grunde. Also alles das, was ich bis jetzt als mich betreffend angesehen habe, erkenne ich dann, dass das 95% Widersachertätigkeit ist. Das heißt, ich stelle mich selbst eigentlich in Frage, zumindest das, wofür ich mich bis jetzt gehalten habe. Weil in Wahrheit das meiste ist das, was uns die Widersacher einflüstern. Das muss uns bewusst sein. Und dazu gehört auch alles das, was wir aus der Umwelt aufnehmen und was uns eingeredet wird, dass das so wichtig ist für uns. Dazu gehören selbst die moralischen Regeln, die uns die Gesellschaft aufdrückt. Solange sie nicht von uns selber aus moralischer Intuition erfasst sind, dass ich sage, ich will das tun und das will ich nicht tun, weil ich aus geistigem Erleben erkenne, das ist richtig in der Situation. Solange ich von Regeln geleitet werde, die nur von außen kommen, ist die Gefahr sehr groß, dass da entweder der Luzifer oder der Ahriman mitspielt. Weil zum Beispiel die ganzen Moralregeln, die Kirche gebracht hat, sind also sehr von den Widersachern beeinflusst. Die haben sie eingeschlichen in die ganze Theologie, weil die Theologie ist im Grunde ja keine geistige Erkenntniswissenschaft oder geistige Erkenntnis, sondern wenn man es ganz ehrlich sagt, ist sie hervorgegangen aus den Machtkämpfen der verschiedenen Kardinäle, Päpste und so weiter. Und die haben bestimmt das, was zu ihrem Vorteil war, haben sie als Lehrgut der Kirche bestimmt. Also zumindest in den späteren Zeiten, nicht im Urchristentum. Da ist, am Anfang ist es noch etwas besser, aber sonst kann man sagen, zu 90% ist es Kirchenpolitik im Grunde. Theologie ist Ausdruck der Kirchenpolitik. Das heißt, die Wahrheit wird bestimmt nach den Machtverhältnissen. Im Grunde.
Hat sich in der Politik nichts geändert?
Hat sich nichts geändert dann. Man muss dazu sagen, dass es teilweise in der Wissenschaft auch so ist. Schon mit einem gewissen Nachsatz, wo man sagen muss, sie müssen allerdings beweisen, dass die Dinge funktionieren. Wenn sie gar nicht funktionieren, dann kann man es nicht annehmen. Aber doch die Dinge, die in den Vordergrund treten, die führend werden, die Fördermittel bekommen und die daher wirklich erforscht werden können, das wird also ganz nach Machtverhältnissen in den Universitäten, nach politischen Gründen und so weiter bestimmt. Also das heißt, wir haben eine sehr selektive Auswahl aus dem, was wissenschaftlich möglich wäre, und wir haben 80%, die irgendwo im Hintergrund herumschwimmen.
Das hast du gerade sehr gut mir erklärt, was Goethe in seinem Faustmonolog die ersten vier Zeilen sagt, oder?
Habe nun auch. Ja, ja, ganz genau.
Österreich, Medizin, und jetzt auch das erklärt, dieses leider auch die Theologie. Und ja, die man absetzen muss von der Theosophie, die wir hier eigentlich betreiben.
Ja.
Oder
ja, Anthroposophie. Ja, ja, absolut. 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 Ich meine, und es ist aber natürlich eben von dieser Theologie, die das Mittelalter geprägt hat und dann in die Neuzeit da hineingekommen ist, ist ja vieles übergegangen, auch in das naturwissenschaftliche Denken in Wahrheit. Auch wenn sie im Gegensatz eigentlich zur Theologie entsteht, aber die Art des Denkens wird übernommen bis in so Begriffe hinein wie Naturgesetz. Bitte, was ist ein Naturgesetz? Da hat irgendwer ein Gesetz erlassen, die Natur habe sich so und so zu verhalten. Das ist ein theologischer Begriff eigentlich, der bis heute herumgeistert in den Naturwissenschaften. Und das heißt, das ist so wirklich wie von oben und unverrückbar und unveränderbar und... Eigentlich entspricht es dem Wesen einer wirklichen Naturwissenschaft nicht, so zu denken. Man kann Regelmäßigkeiten erkennen, man kann Muster erkennen drinnen, die sich vielleicht durchaus verändern. Und man erkennt auch vielfach, dass sehr starre Denkmuster sind, die machen natürlich einerseits den Erfolg der Naturwissenschaft aus, weil man hat bestimmte mathematische Methoden, die sind sehr ausgefeilt, mit denen kann ich sehr gut, indem ich es auf ein anderes Gebiet übertrage, dort auch sehr schnell irgendetwas ausrechnen, und wenn ich Glück habe, funktioniert das auch. Nur ob die Methode wirklich der Sache angemessen ist oder nur einen ganz kleinen Bereich so vergrößert herausholt und für das Ganze ausgibt, das geht halt unter dabei. Weil das war das Typische, die Gesetzmäßigkeiten, die für die Mechanik gelten, die man so ab dem 15. Jahrhundert oder was, 15. bis 16. Jahrhundert, die man mehr zu erforschen begonnen hat, die hat man dann auf alles Mögliche übertragen. Im Grunde, weil die Methode, die Rechenmethode funktioniert hat. Und zum Beispiel im Bereich des Lebendigen ist das aber überhaupt nicht angemessen. Und heute ist man drauf und dran, also die ganze Biologie und alles durchzumathematisieren. Und teilweise sehr erfolgreich. Nur das Leben erkenne ich dadurch nicht, sondern ich erkenne eigentlich nur das, was im Lebendigen auch bereits abgestorben ist. Was natürlich notwendig ist, so wie das Knochensystem ein gewisses Absterbensprodukt ist. Allerdings auch ein sehr lebendiges, weil wir wissen, dass Knochen sich auch sehr stark regenerieren. Und gerade der Knochenbruch heilt wunderbar und so. Also Knochen sind auch nicht so tot, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Aber immerhin die Körpermechanik, die damit verbunden ist, die kann ich mechanisch verstehen. Die Bewegung ist, die Kraftgesetze gelten, die Newtonschen Gesetze, genauso für meine Muskelbewegungen. Nur, das Eigentliche, was dahinter steckt, das eigentliche Leben, das eigentliche Seelische, das Geistige, das die Moral zum Beispiel meiner Bewegung ausmacht, an das komme ich natürlich nicht heran, das wird alles ausgeblendet. Und damit erkenne ich das Lebendige nicht, noch weniger das Beseelte und das Geistige schon gar nicht. Und damit hat man heute das Problem, dass man ein rein materialistisches Menschenbild auf der einen Seite hat und ein völlig kraftloses Geistiges oder ein kraftloses Bild des Geistigen auf der anderen Seite. Also das fernab der Materie ist, und dann rätselt man, na, wie soll das zusammenwirken. Die Naturwissenschaftler sagen ganz klar, na gut, dann tun wir das Geistige da weg. Gibt's nicht. Weil das ist eh nur eine Chimäre. Und damit haben sie ja recht, weil das Bild stimmt ja nicht. Das Abziehbild, also was wir in unserem Bewusstsein haben, in unserem abstrakten Denken, das ist kein Geist, das ist ein sehr blasses Spiegelbild von etwas Geistigem. Noch dazu von einem abgestorbenen Geistigen, also gerade wenn man so das streng Logische nimmt. Logik gilt immer nur für das bereits tot gewordene. Für das gilt die Logik. Ich kann mit der Logik nie einen Lebensprozess erfassen. Ich kann nur mit der Logik erfassen die Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Das heißt die Fußtritte des Logischen, des Lebendigen. Das sozusagen die Bämmerln, die der Hase zurückgelassen hat. Die kann ich mit der Logik erfassen und mit dem beschäftigt man sich sehr viel. Das eigentliche Leben ist ein kreativer Prozess. Also gerade die ätherischen Bildekräfte sind was Künstlerisches. Da kann ich nicht vorher wissen, was rauskommt. Niemand weiß das, auch der liebe Gott nicht. Keiner der großen Engel aus den Engelhierarchien, die das gestalten, weiß nicht vorher, was es wird. Weil er schafft die Gesetzmäßigkeit in dem Moment, wo er das Ding erschafft. Damit entsteht eine neue Gesetzmäßigkeit zugleich. Das ist es. Wenn zum Beispiel die Rose das erste Mal entsteht aus irgendeiner Vorläuferpflanze, so ist das etwas ganz Neues. Und da gibt es niemand vorher, der sie ausdenkt, auch nicht den höchsten Engel, der sie ausdenkt, wie die Rose sein sollte oder sein könnte, sondern er macht sie, er erschafft sie. Und mit dem Erschaffen ist die Gesetzmäßigkeit der Rose da. Und jetzt in allen folgenden Rosen wirkt diese Gesetzmäßigkeit nach. Die kann ich mit der Logik jetzt erfassen. Die kann ich von mir aus mit der Genetik dann irgendwann erfassen, dass das bis ins Genetische hineingeschrieben ist. Dann kann ich die ganzen Spuren verfolgen. Aber dieser schöpferische Prozess selber ist nicht logisch ableitbar, ist nicht vorausdenkbar, sondern entsteht, indem er getan wird, dieser Schöpfungsprozess. Also im Geistigen ist immer das Tun und die Gesetzmäßigkeit werden gleichzeitig geschaffen. Das heißt, ich kann es nicht vorausplanen. Das ist der Punkt. Also das heißt, wir haben sehr viel auch Leute, die einen Zugang eigentlich suchen zum Geistigen, haben sehr viel die Vorstellung, das Geistige ist so etwas wie eine Art Vorplanung da oben. So ein großer Ingenieur, der vorher weiß, der vorher seinen Entwurf macht und dann passiert es halt irgendwie. Aber so ist es nicht. Sondern es passiert eigentlich, es wird die Gesetzmäßigkeit gebildet in dem Moment, wo das Ding geschaffen wird. Das ist so schwer, sich vorzustellen, weil wir so ganz verstandesmäßig heute geprägt sind und immer denken, na, aber sag mir doch bitte, wie soll denn das funktionieren? Was soll denn das werden? Da will ich alles schon vorher wissen und dann führe ich es erst aus. Das ist nichts Geistiges. Das ist ein künstlerisches nichts Geistiges. Ich kann mir ein Thema setzen, aber dann muss es im Tun passieren. Wenn ich es anfange vorzuplanen, ist es eigentlich kein Kunstwerk mehr, sondern dann ist es eine technische Konstruktion. Und auch in einer technischen Konstruktion kann ja was Künstlerisches durchaus drinnen sein, aber dann ist es genau der Teil, der nicht vorgeplant ist. Der eigentliche Entwurf, zum Beispiel ein Architekt hat eine Idee für Gebäude. Diese Grundidee, das ist das Schöpferische. Die technische Umsetzung, klar, dann muss er sich auch auf die ganzen Gesetzmäßigkeiten stützen, die bereits da sind. Also das heißt, die Gesetzmäßigkeiten des Tragens und Lastens und so weiter, die sind grundlegend, die sind bereits da, die muss ich berücksichtigen. Das ist das Gewordene bereits, was da ist. Also das heißt, die ganze Mechanik, die ganze Statik und die statischen Berechnungen hängen damit zusammen, dass die Materie, die wir heute haben, immer lange Geschichte hinter sich hat, aus einem schöpferischen Prozess herausgekommen ist, aber dann abgestorben ist im Grunde. Und da ist jetzt auch eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit drin, und wenn ich heute mit der Materie was tun will, muss ich die berücksichtigen. Ich kann nicht sagen, interessiert mich nicht. Was interessiert mich die mechanischen Gesetzmäßigkeiten? Ich will, dass das anders funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Da müsste ich erst die ganze Materie wieder völlig ins Nichts auflösen und eine neue Materie mit neuen Gesetzmäßigkeiten schaffen. Das ist nur ein weiter Weg, obwohl die letztlich das Rosenkreuzerische darauf hinzielt. Weil spätestens dann, wenn nach unserer Erdentwicklung ein neuer planetarischer Entwicklungszustand entstehen wird, wo also die Erde vorher ins Nichts vergeht in Wahrheit, und das berühmte Pralaya, wie es halt aus dem Indischen kommt, das heißt ein Zustand, der geistig so hoch oben ist, dass man ihn eigentlich kaum erfassen kann, da muss man also schon sehr, sehr hoch eingeweiht sein, weil da kommt man in den Bereich des sogenannten Nirvana. Da kann ich nichts mehr sagen darüber, wie es ist. Da kann ich erst etwas sagen, wenn aus dem ein schöpferischer Impuls herauskommt. Daher muss man ja zugleich auch sagen, das Geistige ist nicht. Das Geistige existiert nicht. Es hat kein Sein. Wenn es ein Sein hätte, dann wäre es in irgendeiner Form bestimmbar. Das Geistige ist höher als jedes Seiende, weil es schafft erst das Seiende. Es bringt es erst hervor. Das heißt, es ist reine Tätigkeit. Oder man könnte noch mehr sagen, reine Fähigkeit, Schaffensfähigkeit. Und die realisiert sich aber im Tun dann. Und erst das, was getan ist, das kann ich letztlich einmal fassen. So hat das auf dem alten Saturn begonnen. Der alte Saturn ist aus reiner Willenskraft hervorgegangen. Und diese Willenskraft war so stark, dass sie sogar äußerlich dann als Wärme erscheinen konnte. Wärme ist nichts anderes als Willenskraft, noch von außen betrachtet. Selbst die Wärme, da ist halt keine Wärme drin in unseren Heizkörpern, aber selbst unsere Wärme noch, dahinter steckt Willenskraft hoher geistiger Wesenheiten. Nichts anderes, sonst gäbe es die Wärme nicht. Sonst gäbe es die Energie nicht. Energie ist Willenskraft hoher geistiger Wesenheiten. Das, was also in der Naturwissenschaft wird, ganz nüchtern ausgerechnet wird. Dahinter die eigentliche Realität, hinter dem schwammigen Begriff Energie, der für so vieles steht, ist die Willenskraft hoher geistiger Wesenheiten, die gewillt sind, auch in einer bestimmten Art tätig zu werden. Und weil die in einer bestimmten Art tätig sind, kann ich dann gewisse Gesetzmäßigkeiten darin kennenlernen. Weil die sind eben nicht so, dass sie heute so arbeiten und morgen anders, sondern sie halten sich auch an ihre eigenen Vorgaben in einer gewissen Weise. Und also man muss sich das Geistige einfach viel, viel kraftvoller vorstellen, als wir es normalerweise haben. Wir denken immer das so als dünner Nebel irgendwo. Aber da denken wir nur Gespenster dann. Das sind dann wirklich Gespenster. Irreale Gespenster eigentlich. Also das heißt, gerade die höchsten geistigen Kräfte sind zum Beispiel in den Naturkräften tätig. Und ich brauche nicht fragen, wie wirkt ein Geistiges, dass es plötzlich die Naturkräfte in eine andere Richtung lenkt. Das Geistige ist die Naturkraft. Egal welche. Bis zur Kernkraft hinunter. Spielt halt auch immer eine Rolle mit. Es ist halt so, dass in der Erdennatur, wie wir sie jetzt haben, nicht nur die regelrecht fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten wirken, sondern eben auch die Widersacher. Namentlich im Materiellen der Ahriman. Der Luzifer ist wieder der, der diese Scheingeistigkeit in Wahrheit, die wir letztlich in unserem philosophischen Denken drinnen haben, herausholen. Wobei da der Ahriman dann eh schon kräftig hineinwirkt, dass das Denken immer abstrakter wird. Aber es fängt ja an, zuerst mit einem sehr fantasievollen Denken, überhaupt Fantasie, zuerst kommt es aus der Imagination. Aus der Imagination wird Fantasie. Fantasie ist nicht mehr aus einem bewussten Sehen des Geistigen heraus, sondern das ist die Nachwirkung davon, wie es halt im Märchen von der Fantasie so schön geschildert wird. Also es sind ein Denken in Bildern, wenn man so will, aber es wird schon eigenständiger, es kommt nicht mehr wirklich an die geistige Realität heran. Und dann verschwinden auch die Bilder, dann wird es halt immer mehr ein Denken in Worten. Das ist bei den Griechen sehr stark, der Logos. Logik kommt von Logos, das heißt, da ist schon immer mehr ein Denken in Worten. Der Übergang ist sehr stark von Platon zum Aristoteles. Der Aristoteles ist vielmehr der, der in Worten denkt. Der Platon, auch wenn man so liest, die platonischen Dialoge, sind immer noch so Bilder, die an die Mythologie erinnern. Er versucht, Dinge sehr oft sehr bildhaft zu schildern. Der Aristoteles nicht. Der schaut darum, wie kann ich das sprachlich richtig nachvollziehbar ausdrücken. In eigentlich relativ trockenen Worten. Also da kommt man schon sehr an das Denken unserer Zeit. Unserer heutigen Zeit heran. Weil heute in einem naturwissenschaftlichen Buch kann es nicht wie der Platon mit Bildern kommen. Und mit, sozusagen mit irgendwelchen großen Metaphern oder so. Nein, du musst das ganz logisch schildern.
Aber in uns leben sehr viele Gedankenbilder, die schon irgendwie abgeschlossen sind und mit denen wir eigentlich dann denken. Mit Bildern denken wir sehr viel.
Ja, ja, aber die Wissenschaft versucht, sie möglichst loszuwerden. Die Bilder.
Ja,
weil die Bilder eben immer, wie die Fantasie, überhaupt einen Spielraum lassen. Und die Naturwissenschaft ist heute auf dem Weg, halt, sie will diesen Spielraum nicht lassen. Es muss logisch so präzise sein, dass es nur eine Möglichkeit gibt, was herauskommen kann. Nicht, weil ich will es ja vorher berechnen. Da steckt der Hintergrund, dann kann ich es technisch umsetzen. Technische Umsetzung heißt, ich setze es im toten Stoff um. Das heißt, ich baue eine Maschine, die das kann.
Mit 0 und
1. Und die Maschine kann eigentlich nicht anders, als dass sie einer strengen Gesetzmäßigkeit folgt. Ich kann von mir aus ein Zufallsprinzip einbauen oder irgend sowas, aber trotzdem, die einzelnen Schritte für sich sind immer logisch geordnet. Weil eine Maschine kann nicht, na mach's ein bisschen so, noch Fantasie, noch Belieben. Das ist sehr schwierig. Selbst wenn es für uns nicht mehr nachvollziehbar ist, dass es einer Regel folgt, so folgt es doch einer gewissen Regel. Ich meine, ein bisschen anders wird die Sache natürlich heute mit den Dingen, die man mit der künstlichen Intelligenz versucht. Da wird es schwieriger. Da kommt man in einen Bereich, wo man versucht nachzubauen, nämlich die Prozesse, die sich im Nervensystem, namentlich im Gehirn, abspielen. Und zwar insbesondere die Prozesse, die halt die Gehirnstruktur bauen. Also ihr wisst, es gibt die ganzen Nervenverbindungen, also Nervennetze eigentlich, die da sind. Und die will man heute mit sogenannten künstlichen neuronalen Netzen nachbauen. Das heißt, das Ganze mit im Computer nachbauen sozusagen. Und da ist keine fertige Struktur da, sondern die verändert sich. Durch den Gebrauch verändert sie sich. Also dadurch sind diese neuronalen Netze, die man herstellen kann, lernfähig. Sie lernen durch Erfahrung. Da kann man vieles machen. Trotzdem ist natürlich das eigentlich Geistige nicht drinnen. Also sie können gewisse Gesetzmäßigkeiten, die es schon gibt, extrahieren, aber was Schöpferisches kommt nicht hinein. Und das heißt, da habe ich genau diese rein arimanische Intelligenz, die alle Kombinationsmöglichkeiten durchspielen kann, aber in Wahrheit nichts Neues Schöpferisches hineinbringt. Also nicht eine ganz neue Gesetzmäßigkeit erschafft. Das ist das, was das eigentlich Geistige macht. Es schafft etwas völlig Neues und dieses Neue hat seine eigene Gesetzmäßigkeit. Und die gab es vorher nicht. Die entsteht jetzt und hier in dem Moment. Das ist der eigentlich künstlerische Prozess. Und darum heißt es da drinnen auf der einen Seite, die Kunst ist die Dienerin der Natur.
Das war der Ausgangspunkt.
Ja. So viel steckt in dem drinnen. Ist aber eigentlich ein unheimlich aktuelles Thema heute. Wenn man sieht, also in den Naturwissenschaften, sie kommen, stehen ununterbrochen an Grenzen an. Weil man geht jetzt die Fragen an, wie schaut es mit dem Leben aus? Was ist eigentlich das Leben? Wie ist das entstanden? Wie ist das Leben entstanden? Da müsste man schon mal sagen, eigentlich ist es umgekehrt. Zuerst war das Leben, dann ist das Tote gekommen. Auf die Idee zum Beispiel kommt man in den Naturwissenschaften überhaupt nicht. Es ist ihnen fremd. Es ist ihnen völlig fremd. Weil man hat den Ausgangspunkt immer vom Toten. Man geht immer davon aus, dass das Tote ist die Grundlage von allem. Es ist aber nur Grundlage von allem in dem Sinn, dass man sagt, das ist das Letzte, das was abgestorben ist und das setzt sich als Bodensatz ab. Insofern ist es tatsächlich das, was allem zugrunde liegt. Aber es ist keineswegs das, aus dem alles entstanden ist. Also sie zäumen einfach das Pferd von der anderen Seite auf und erkennen nicht, woraus es herausgekommen ist. Und erkennen daher auch nicht, dass die Materie eigentlich aus dem Geistigen kommt und sozusagen der letzte abgestorbene Rest des Geistigen ist. Und vom eigentlich Geistigen kennt man nur den Gedankenschatten, den wir haben. Und von dem sagen sie mit Recht, das ist mir zu luftig irgendwo, das hat keine Realität, hat es auch wirklich nicht. Unser Gegenstandsbewusstsein ist Spiegelbild nur einer Wirklichkeit, ist aber selbst keine Wirklichkeit. So wie ein Bild im Spiegel, kann ich noch so viel greifen, das ist nur ein Bild. Ich kann den Spiegel angreifen. So wie die Naturwissenschaftler heute halt das Hirnkastel angreifen können, sozusagen, und untersuchen können. Aber den Geist werden sie nicht finden. Und das Bewusstsein ist nur ein Spiegelbild eben.
Aber unser subjektives Bewusstsein ist kein Spiegelbild, weil da empfindet man ja seine eigene Persönlichkeit.
Naja, ich... Es steckt etwas dahinter. Also es gibt eigentlich, sagen wir, wenn man jetzt nicht einen geistigen Schulungsweg geht oder was, ist eigentlich das Einzige vom Ich, was man weiß, dass man es hat. Und alles das, wofür man sich hält und sagt, ich bin ein guter Mensch oder ein schlechter oder dieses, das ist alles, hat mit uns nichts zu tun. Das ist alles nur unser Ego. Das Ego ist nicht die Realität des Ich. Das ist, also das, darum ist Selbsterkenntnis so schwer. Das war trotzdem schon den Griechen irgendwo bewusst, darum ist es so schwer. Wir wissen nicht, was unser Ich ist, normalerweise. Wir erkennen es nur durch dieses Nichtwissen. Rudolf Steiner sagt da oft, das ist, wenn ich eine weiße Wand habe und da ist ein Loch drin, also dieses Nicht sozusagen, dann sehe ich es, weil dort die weiße Wand ausgespart ist. Aber von dem, was da drinnen ist, sehe ich nichts. Also ich sehe es nur dadurch, dass da eine Fehlstelle sozusagen ist. Darum ist es auch so wichtig, dass wir die Nächte haben. Also in der Nacht zum Beispiel, wenn wir gar nicht bewusst sind, da sind wir in Wahrheit aber unbewusst wirklich mit unserem wirklichen Ich zusammen. Und da holen wir uns auch das rein, was wir für den nächsten Tag brauchen an Realität. Was uns dann zum Beispiel dazu führt, dass wir auf der berühmten Bananenschale ausrutschen. Weil da ist die Realität oft in unserem Schicksalsgeschehen. Wobei ich nicht sagen will, dass alles, was uns passiert ist, Karma aus der Vergangenheit ist. Es kann auch was sein, was wirklich zufällig passiert, nämlich wirklich zufällig, weil die physische Welt ist so, dass auch äußerlich Dinge zusammenstoßen können, die geistig nicht zusammengehören, aber dann hat es Folgen für die Zukunft. Also es hat dann Wirkungen, es bereitet halt dann Karma für die Zukunft vor, wird dann Ausgleich bringen.
Da kann man ja dann sagen, es kommt aus der Zukunft. Das wäre ein schönes Wort, ne?
Könnte man sagen, ich meine, das ist jetzt überhaupt ein weiteres Thema mit der Zeit als solcher. Wie weit das nicht auch ein Spiegelbild nur ist, dem keine eigenständige Realität zukommt. Weil in Wahrheit ist es halt so, dass ich den ganzen Schöpfungsprozess, wie ich gesagt habe, im Moment der Schöpfung wird es erst real. Aber jetzt müsste man da weiter sagen, eigentlich ist die gesamte Entwicklung vom alten Saturn bis zum künftigen Vulkanzustand, wenn die ganze Entwicklung aus ist, die ist in dem ganzen Schöpfungsprozess drinnen, in einem Augenblick. Aus dem geistigen Gesehen vergeht keine Zeit. Das Ende und der Anfang ist zugleich. Wir legen es auseinander. In unserem Erleben. Und das ist wahnsinnig schwer vorstellbar. Genauso existiert eigentlich der Raum nicht. Die Unendlichkeit, das unendlich Große und das unendlich Kleine ist im geistigen Gesehen dasselbe. Das heißt, die ganze kosmische Welt, die ich da sehe mit den Sternen draußen, passt in einen ausdehnungslosen Punkt hinein, geistig gesehen. Da versagt halt einfach unser Vorstellungsvermögen, das eben mit diesem Spiegelbildbewusstsein zusammenhängt. Und das macht es uns so unheimlich schwer.
Ein Fleischhocker würde sagen, es ist eh wurscht.
Ja, genau.
Sie gewusst, wo ist der Punkt?
Genau.
Wie kann man das Spiegelbildbewusstsein jetzt überwinden oder austricksen?
Man kann es erfassen in den Momenten, zum Beispiel, wenn man schöpferisch in irgendeiner Form tätig ist, wenn man diesen Moment ganz bewusst erlebt. Dann erfasse ich etwas von der Realität des Geistigen. Normalerweise verschlaft man das eben. Steiner spricht ja sehr, sehr oft darüber, dass die Künstler nicht Angst haben sollen, wenn sie mit dem Geistigen erkennen, dann eintauchen in den Prozess. Weil viele haben Angst dafür, das passiert einfach. Er hat den genialen Einschlag, er macht es und es ist da und er weiß eigentlich selber nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber es ist da eigentlich und ihr könnt weder erklären noch sich selber erklären, wie und warum und wieso das passiert ist. Aber man kann durch geistige Schulung schon solche Momente bewusst erfassen. Oder man kann es eben in Schicksalssituationen erfassen, wo mir plötzlich, wo ich einen Schicksalsschlag erleide plötzlich und in dem Moment erlebe, ich bin es, der das vollbringt, weil ich es will, in dem Moment, weil ich es brauche. Dann erfasse ich meine Realität. Unter Umständen vielleicht in einem ganz schweren Schicksalsschlag, in einer schweren Krankheit oder was, zum Beispiel. Dann erfahre ich vielleicht in dem Moment oder einmal in diesem Prozess drinnen, in einem Moment, ich bin das, der genau das braucht jetzt, genau das will. Das ist halt so unheimlich schwer. Und das, man muss dazu sagen, dass das auch unheimlich schwer zu verdauen ist für die Menschen. Rudolf Steiner wollte ja, wie er begonnen hat, vor den Theosophen zu sprechen, wollte er gleich anfangen mit praktischen Karma-Übungen. Genau das zu erkennen. Nämlich bewusst erleben zu lernen, wie gestalte ich, das heißt mein wirklich geistiges Ich, wie gestalte ich mein Schicksal? Mit all den bittersten Schlägen, die mir passieren. Weil dort ist mein Ich drinnen. Nicht in den Dingen, die eh so dahin plätschern, in der Gewohnheit. Oder wo ich sage, schön, wie toll bin ich, was habe ich nicht alles studiert und gelernt, wie gescheit bin ich, wie reich bin ich, wie schön bin ich, wie gut bin ich. Das ist alles Spiegelbild. Das ist alles Spiegelbild. Die Realität ist dort, wo es wirklich an die existenziellen Grenzen geht. Wo die ganze Existenz eigentlich in Frage gestellt wird. Dort ist das wirkliche Ich anwesend. Weil das Ich ist das, was sich beständig erneuert, im Grunde. Aus dem Nichts heraus. Das heißt, das Ich zu erfassen, heißt, in jeder Lebenssekunde, oder zumindest, wenn ich mir bewusst sein will dessen, ins Nichts einzutauchen, in dieses Nichts fallen zu können und mich aus diesem Nichts heraus wieder neu zu erschaffen. Es ist wahnsinnig schwer, das in Worten zu beschreiben. Aber es ist erlebbar in auserwählten Momenten des Lebens unter Umständen, sagen wir mal so. Weil wir müssen denken, unser wirkliches Ich hat ja auch nichts mit den, oder nur sehr wenig zu tun mit den Eigenheiten unserer jetzigen Inkarnation. Das ist eine von vielen Varianten. Eine andere Inkarnation davor war völlig anders. Und von Ausnahmen abgesehen, gibt es da nicht wirklich eine äußerlich nachvollziehbare Ähnlichkeit.
Und sicher keine Regel.
Und keine Regel, überhaupt keine Regel. Es ist höchstens so, wenn schon ein sehr hoher geistiger Entwicklungsgrad ist, dann sind die Änderungen nicht mehr sehr groß, weil dann eh das ganze Spektrum da ist. Aber uns muss klar sein, dass unsere jetzigen Inkarnationen immer noch ziemliche Einseitigkeiten sind. Und was uns jetzt alles wichtig ist in dem Leben, fürs Ich hat es nur die Bedeutung, da habe ich ein paar Bewährungsproben drinnen, die ich brauche. Aber die ganzen Dinge, die wir jetzt dafür unheimlich wichtig halten, ist für das Ich völlig unwichtig, in Wahrheit. Das sind fürs Ich nur Bewährungsproben, die sich gesucht hat, die sie jetzt in dieser Zeit und an diesem Ort finden kann. Aber ansonsten ist ihm das völlig egal. Ich meine, es ist auch egal, ob wir jetzt in der Inkarnation Anthroposophie machen, deswegen werden wir es in der nächsten, in der Form nicht machen. Wir werden eine andere geistige Form finden. Also, obwohl man natürlich mit dem geistigen Weg, den man als Anthroposoph geht, schon auf eine Ebene kommt, wo gewisse Ähnlichkeiten sich fortpflanzen. Weil das was wirklich rein geistig ist, geht natürlich weiter, aber dazu muss man sagen, was sicher nicht weitergeht, ist der abstrakte Gedankeninhalt, zum Beispiel der Anthroposophie. Das heißt, man lese 355 Bände oder ich weiß nicht, wie viele sind, und nehme das auf und memoriere das und mit dem komme ich dann wieder in irgendeiner Form. Das wird völlig unwichtig sein. Weil man kann das alles mit ganz anderen Worten sagen, und dann wird es mit anderen Worten sagen müssen. Die sind jetzt angemessen, sind vielleicht für die nächsten 200, 300, 400 Jahre angemessen. Und dann wird man wieder ganz anders sprechen müssen. Ihr seht ja auch, ich meine, Steiner ist schon oft schwer zu verstehen, aber die kübische Hochzeit ist für uns zumindest noch schwerer zu verstehen. Wir haben eine ganze Menge Bilder, an die wir uns herangetastet haben, aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, stehen wir vor eine ganze Menge Rätseln auch. Und wir sagen, also ganz logisch nachvollziehen kann ich das nicht immer. Aha, es wird halt so geschildert, aber wo ich immer wieder gesagt habe, man muss lange mit den Bildern leben, dann beginnen sie einem etwas zu erzählen und etwas mehr zu erzählen. Aber es ist eine ganz andere Art, an die Dinge heranzugehen, als zum Beispiel Rudolf Steiner sie schildert. Also Steiner gelingt es dann vielfach, das schon auch in geradezu logische Zusammenhänge umzusetzen, sodass man sagt, aha, ich kann das auch nachvollziehen. Das ist da nur sehr bedingt der Fall. Da bin ich also in der sehr imaginativen Ebene drinnen und muss warten darauf, bis mir die Bilder etwas von sich aus erzählen. Aber auch die Schilderungsart, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat, wird nicht bis in alle Ewigkeiten funktionieren einfach. Für uns ist es eine gute Anregung, dass ich verbinden kann, dieses geistige Erlebnis, dieses Imaginative von mir aus, mit dem logischen Denken, dass das nicht Gegensätze sein müssen. Das wird eine große Aufgabe sein. Also ich muss es auch, ja, im Grunde, indem ich es mit der Logik erfasse, bis ans Tote heranführen können. Weil das unsere Aufgabe letztlich sein wird, für den Rest der Erdentwicklung das Tote umzuwandeln. Das heißt, wir müssen bewusst das Geistige bis an das Tote heranführen, um dieses zu verwandeln. Und dazu gehört im Erkenntnisvorgang eben auch diese ganzen imaginativen Bilder bis zum klaren, logischen, aber eigentlich toten Gedanken herunterzuführen. Nur darf ich halt nicht dann bei dem stehen bleiben, sondern muss sagen, gut, ich habe es erfasst und jetzt streiche ich es gleich wieder weg und schaue es von einer anderen Seite an und komme zu einer anderen, vielleicht sogar gegensätzlichen, logischen Formulierung. Dann habe ich das wieder erfasst, streiche es wieder weg und so geht es immer weiter. Nicht nur, weil das wirklich geistig ist, ist mit der Logik zum Beispiel auch nur so zu erfassen, dass ich es von einer Seite betrachte. Und es gibt viele, viele Seiten. Und ich muss immer wieder herumgehen. Aber ich muss auch fähig sein, diesen geistigen Prozess bis zum Absterben zu bringen, um es einmal logisch festzuhalten. Dann bringe ich es an die tote Welt heran, sozusagen, bringe es in eine Sprache dadurch, die letztlich auch von der Wissenschaft verstanden werden könnte. Ich sage es einmal vorsichtig. Könnte. Wo nicht also für einen Wissenschaftler jetzt ein Widerspruch drinnen ist in sich. Er müsste halt sich nur hinsetzen und das wirklich sich genauer damit beschäftigen und nicht nur kurz einmal einen Blick hineinwerfen. Ah, der spricht vom Geistigen, der kann schon nichts sein. Sondern eben wirklich eine Wissenschaft auch des Geistigen zu machen. Aber die Wissenschaft, Wissen ist immer was bereits Fixiertes, was Totes. Nicht? Ein Wissen ist, das kann ich nachlesen. Alles, was ich nachlesen kann, ist bereits abgetötet. Das eigentlich Geistige hat es immer mit dem zu tun, das gibt es vorher nicht. Da gibt es, ist was Neues. Ist ein neuer Einschlag drinnen. Ein neuer künstlerischer Einschlag in Wahrheit. Also daher ist die Kunst die Dienerin der Natur. Und die Natur ist die Tochter der Zeit. Das heißt, das, was eigentlich, jetzt habe ich vorhin gerade im Grunde das Gegenteil gesagt, die Zeit gibt es eigentlich gar nicht, sondern dieser schöpferische Prozess passiert im Grunde in einem Augenblick. Und zwar vom alten Saturn bis zum Ende. Und in diesem schöpferischen Prozess sind wir mit unserem Ich drinnen, in diesem einen Augenblick. Nur, so wie es wir zunächst einmal kennenlernen, legt sich das jetzt in der Zeit auseinander. Sonst könnten wir das, nämlich die Schöpfung als ein Seiendes, nicht erfassen. Sonst könnte man es nur in diesem einen Moment das Geistige, das rein Geistige erfassen, aber nicht die Schöpfung, die daraus entstanden ist. Weil man rein Geistigen, da kann ich nichts beschreiben. In Wahrheit. Und das, ich kann, wenn ich Schilderungen, auch Rudolf Steiner kann das eigentlich nicht schildern, weil es niemand kann. Weil ich kann nicht sagen vom Geistigen, es ist groß oder es ist klein, es ist dick oder es ist dünn, es ist rot oder grün oder sonst etwas. Es ist nichts davon oder alles zugleich. Weil es alles das schaffen kann. Aber ich kann den Geist verfolgen an den Spuren, die er zurücklässt. Und die legen sich tatsächlich in der Zeit auseinander. Also das heißt, da sehe ich die Fußabdrücke des Geistes, wenn man so will. Und das heißt, wenn man gerade im rosengeizerischen Sinn tätig ist, muss man sehr wohl auch sich mit der Zeitlichkeit auseinandersetzen, mit der Entwicklung. Daher war tatsächlich, ja, ich habe das glaube ich das letzte Mal vor der Pause erzählt, eine dieser Bedingungen, die Christian Rosenkreuz genannt hat, laut Rudolf Steiner, damit die Geisteswissenschaft in die Öffentlichkeit treten kann oder treten soll oder besser gesagt treten muss, ist, dass die materialistische Wissenschaft den Evolutionsgedanken, den materialistischen Entwicklungsgedanken erkennt. Da steckt eine Wahrheit dahinter, weil sie sehen also die Spur des Geistes in Wahrheit, der da wirksam ist und der diese verschiedenen Formen herausgebracht hat. Und jetzt muss ich den geistigen Hintergrund dazu erheben. Weil die Spur ist eben nur das zurückgelassene Werk. Und der Geist dahinter, in den muss ich mich einleben. Ich muss er eigentlich werden. Oder muss erkennen, dass mein Ich aus diesem Geist stammt. Dass mein Ich dieser Geist ist, in einer gewissen Weise. Ist ist schon wieder falsch, weil sein, das Wort sein, seiend, ist und so weiter passt beim Geist nicht. Aber die Schaffenskraft in unserem Ich im Kleinen ist im Schaffensprozess im Großen, in der ganzen Natur vorhanden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Fantasiekraft, nehmen wir nur die Fantasie her, wo ich Bilder mir male im Geiste, wenn ich sie in der Realität schauen will, dieselbe geistige Kraft, aus der ich es mache, dann brauche ich nur draußen in die Natur hinausschauen. Die ganzen Blumen, die ganzen Pflanzen, die da entstehen, die Natur macht es mit genau derselben Kraft. Wir sind halt nicht so mächtig, dass wir jetzt schon draußen einfach aus dem Nichts heraus solche Pflanzen schaffen könnten. Wir schaffen halt nur seelische Bilder bis jetzt. Beziehungsweise, ohne dass es uns bewusst wird, allerdings schaffen wir natürlich Strukturen auch in unserem Gehirn, in unserem Körper überhaupt. Jede Fantasietätigkeit hat einen Einfluss darauf, wie unser Körper gebaut wird, weitergebaut wird in den Feinheiten. Daher, Fantasietätigkeit wirkt ganz anders auf auch die Entwicklung des Gehirns, aber nicht nur des Gehirns, auch zum Beispiel der Atmungsorgane und so weiter. Auf den ganzen Stoffwechsel wirkt das anders, als wenn ich trockene, abstrakt, logisch abgeleitete Gedanken habe. Also logische Gedanken erzeugen zum Beispiel also Atmungsschwäche, ist Feinheiten, die man braucht nicht glauben, jetzt gleich wird mir die Luft ausgehen, aber es erzeugt eine Art von Atemnot. Beeinträchtigt also das Atemsystem zum Beispiel. Und über das Atemsystem beeinträchtigt es, wie das Gehirnwasser auf- und abschwingt. Dadurch wird die Gehirntätigkeit beeinflusst. Abstrakte Gedanken hängen sehr mit der Atmung zusammen. Und daher ist die Atmung reduziert.
Ich brauche nur 20 Jahre vordenken. Das wird dann so sein.
Ja.
Atmung reduziert.
Ja, genau. Ja, bis in kulturelle Erscheinungen hinein hat man das darauf hingetrimmt, dass sie das ausbilden kann. Denkt nicht, die Spanier mit ihren Steckerwegen, da mit diesen riesigen Dingen, das schnürt eigentlich alles ab, macht da alles unheimlich steif, die ganze Haltung unheimlich steif, wirkt auf die Atmung. Natürlich, was bewirkt das? Die ganze Emotionalität, die von unten kommt, wird auch abgedämpft. Das hilft also sozusagen, die ein bisschen abzunehmen einerseits und oben dieses abstrakte Denken langsam vorzubereiten. Bis in die Krawatten, die man tragt, bis in das geht es hinein. Zuschnüren. Da. Die Wirkung ist dann, dass der ganze Körper steif wird mit dem abstrakten Denken. Weiß man mittlerweile sogar, da gibt es Nervenzentren, wenn ich da drauf drücke, dann versteift es den Organismus. Das klemmt sozusagen ein bisschen den Kopf ab vom Rest des Körpers. Und dann können wir gerade sehr gut diese abstrakten Gedanken haben.
Und wie hat es immer beim Kehlkopf gestört?
Ja, da ist das Nervenzentrum. Das sind sehr empfindliche Nerven. Also selbst ich muss nicht wirklich so ein Krawattel ganz fest zuschnüren, dass ich schon blau im Gesicht wäre. Selbst wenn es locker drückt, hat es bereits diese Wirkung. Also es ist ganz interessant, solche Dinge. Also Bekleidungsformen, Hüte und dergleichen, das hat alles was zu sagen.
Büstenhalter bei den Frauen, Lieder.
Ja, natürlich. Natürlich. Diese Dinge haben alle auch einen gewissen Erziehungswert gehabt. Halt einen einseitigen. Ich meine, das in dem Fall das speziell, was ich jetzt geschildert habe, ist die Erziehung zum abstrakten, möglichst wenig von Emotionen beeinflussten Denken. Also ein nüchternes, abstrakt logisches Denken. Da geht es einmal hin. Damit erfasse ich aber halt, dass das eigentlich Künstlerische, das in der Natur ist, nicht. Das heißt, die Naturwissenschaft ist im Moment dabei, ausschließlich das Tote herauszufiltern. Das Abgestorbene, das im Grunde Mechanistische. Das auch in Hülle und Fülle drinnen ist. Also gerade je höher entwickelt ein Lebendiges ist, desto mehr an solchem Abgestorbenen trägt es auch in sich. Also man kann sagen, die Entwicklung des Lebens hat sich auch so vollzogen, dass die höher entwickelten Lebewesen im Grunde auf einem ganzen Berg von Abgestorbenen sich entwickeln, dass sie selber in ihrem Organismus tragen. Ein kleiner Einzeller oder ein Wurm oder noch was, das ist ganz was Lebendiges. Wir tragen den Wurm sozusagen auch in uns, aber in uns ist das alles wie abgestorben. Unser Organismus ist im Grunde eine riesige Fossiliensammlung, bildlich gesprochen. Wir tragen sozusagen die ganze Vergangenheit da mit uns herum und auf diesem Berg oben ist ein bisschen Leben noch drinnen. Im Vergleich, also viel weniger als am Anfang irgendwo drinnen war. Aber dafür können wir sogar dieses abstrakte Bewusstsein uns erwerben und daran uns als Einzelwesen erleben. Das heißt einmal Selbstbewusstsein auf der untersten Ebene. Ist nämlich nicht wirklich ein Bewusstsein von unserem wirklichen Ich, aber zumindest wir merken, dass wir ein Ich haben. Wir sind was anderes, wir sind irgendwie was Eigenes. Zwar keine Ahnung was, aber das bin ich. Und dahinter steckt natürlich eine Notwendigkeit auch, dass dieser Weg gegangen wurde. Und die Berechtigung dieses Weges. Nur das Rosenkreuzerische heißt es erstens zu erkennen, und langsam den Aufstieg zum wirklich Lebendigen wieder zu gewinnen, ohne das gewonnene Bewusstsein zu verlieren. Also der nächste Schritt wird der sein, dass ich auch im eigentlich Geistigen, zumindest einmal auf der ätherischen Ebene, das heißt dort, wo diese eigentlichen Lebenskräfte sind, bewusst erleben kann. Dann kann ich bewusst Imaginationen erleben, das heißt bewusst geistige Prozesse bildhaft erleben einmal. im Bild. Es ist natürlich auch nicht der Geist selber, aber zumindest die Spur dessen, was er schafft, was aber nicht gleich äußerlich sichtbar ist. Weil zum Beispiel Elementarwesen wäre nicht äußerlich physisch fassen können. Also die Zwerge oder Sylphen oder was immer es ist, die Undinen, ja, die gibt es schon, aber das sind eben welche, die sich nur dem imaginativen Blick eröffnen. Und sind eigentlich unheimlich nahe, wären eigentlich ganz leicht zu erleben. Wir haben halt den Vorhang herunter komplett. Nämlich durch unser abstraktes Denken, durch nichts anderes. Es liegt nicht an unseren Sinnen oder an irgendwas, sondern das abstrakte Denken macht den Vorhang. Wenn das Denken lebendiger wird, dann schafft es wieder Bilder, dann komme ich vielleicht zunächst einmal in die Fantasie, vielleicht sogar in die Fantasterei hinein. Die Gefahr ist groß. Aber daneben oder dahinter liegen die eigentlichen Imaginationen, die das zeigen, was wirklich an geistiger Außenwelt sozusagen da ist, an ätherischer Außenwelt von mir aus. Weil Fantasie sehe ich auch ätherische Bildekräfte, aber nur meine eigenen, die ich selber mache. Wenn ich Elementarwesen draußen wahrnehme, nehme ich die Bildekräfte wahr, die in der Natur draußen sind. Oft ganz gewaltige. Wenn man so einen Baum nimmt oder was, Baumwesen sind was Gewaltiges. Und das heißt, wie nimmt man sie wahr? Man kann sie wahrnehmen als imaginatives Bild, dann kann es eine Ähnlichkeit haben mit dem, wie es in den Märchen geschildert wird. Man kann es auch in der Inspiration wahrnehmen, dann nimmt man wahr, welche, was nimmt man wahr? Man nimmt wahr das lebendige Denken, das in der Natur zum Beispiel diesen Baum schafft. Und aus dem der speziell als dieser Baum herausgewachsen ist, als Baum dieser bestimmten Art, aber auch als dieser ganz individuelle Baum. Jeder Baum ist ein unheimliche Individualität in Wahrheit. Also selbst zwei Eichenbäume unterscheiden sich gewaltig, was die Elementarwesen betrifft, die dahinter stecken. Also vor allem dem Baumgeist, der dazugehört. Baumgeist ist sowas wie halt Chef-Elementarwesen, wenn man so will. Also da gibt es noch viele, viele kleine, aber was kann der tun? Der kann unheimlich Gedanken inspirieren. Das heißt, ich setze mich zu dem Baum hin, lasse mich auf den Baum ein und ich bekomme in der Inspiration Gedanken. Zu irgendeinem Problem, was mich gerade beschäftigt und zu dem sozusagen der Baumgeist auch einen Zugang hat. Es muss nicht nur eine Geschichte über den Baum sein, weil die Baumgeister zum Beispiel haben eine unheimliche Verbindung mit den ganzen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten, wie die Erde entstanden ist. Das sind eigentlich von Erdbeginn, also zumindest unserer Erdentwicklung, verbunden mit der ganzen Erdentwicklung. Weil beim Baum eben gerade dieses Tragende, das Holz oder so, das sind ja die eigentlichen Erdenkräfte. Also der Stamm eines Baumes ist im Grunde aufgestülpte Erde. Und Baumgeister sind etwas, was die ganze Erdgeschichte mitgemacht hat. Und die dann irgendwann gestaltend wirken in einem einzelnen Baum zum Beispiel. Es gibt viele solche Geister, so wie es halt viele Bäume gibt. Meistens wirken sie erst in einem Baum, wenn er älter ist. Also nicht gleich, wenn ich so ein junges Pflanzerl habe. So. Da sind zwar viele, viele Elementargeister herum, Elementarwesen, Sylphen und was Gott was alles schwirren herum sozusagen, aber so ein richtiger Baumgeist, der diese Weisheit der ganzen Erdentwicklung hat, die Kenntnis davon hat, die kommt erst, wenn ein Baum reifer geworden ist. Dann bezieht der das oder wirkt da drinnen irgendwo. Kann unheimlich inspirierend sein und ist nicht schwer heranzukommen. Es ist eigentlich nicht schwer. Man muss nur sich bewusst sein, man muss dann erkennen, dass die gescheiten Ideen, die dort kommen, unter dem Baum oder in der Nähe dieses Baumes, dass man sich die nicht immer unbedingt auf die eigene Brust heften muss. Sondern dass, dass die inspiriert sind von einem geistigen Wesen, das, mit dem ich eigentlich in Kontakt trete, dann kann dieser Kontakt mit der Zeit immer bewusster werden. Dann ist es wirklich fast wie ein Gedankengespräch, in das ich komme. Und das wird der nächste Schritt sein, also auf diesem rosenkreuzerischen Weg, eben mit diesen ganzen Naturelementarwesenheiten in bewussten Kontakt zu treten. Weil was wir heute zum Beispiel machen mit Gentechnik und diese Sachen, die Natur umgestalten, wir haben keine Ahnung, was wir wirklich tun damit. Aber wenn wir es technisch scheinbar beherrschen, aber wir wissen heute, dass wir es eigentlich nicht beherrschen, selbst die Naturwissenschaft weiß es. Was war nicht alles da die Geschichten mit dem Klonen und sonstigen. Heute weiß man, dass das auf die Art im Grunde gar nicht wirklich funktionieren kann, weil wir nur einen Bruchteil von dem wissen, was dabei alles noch eine Rolle spielt. Mit den Genen allein, die man verändert, ist ja noch gar nichts gemacht. Das sind etwa, weiß man heute, 2-5% von dem ganzen Prozess, der dabei eine Rolle spielt. Und bei den ganzen anderen Dingen liest man auf jeder Seite in so einem Lehrbuch heute drinnen, wird noch erforscht, ist noch völlig unklar, es gibt ein paar Modelle, ein paar anfängliche und so weiter. Also es,
wir brauchen eine Förderung.
Ja, das sowieso. Und da wird natürlich schon allein nicht dadurch die Forschung schon wieder in ganz bestimmte Richtungen gesteuert, also was hat eine Riesenchance, vermarktet zu werden. Aber man ist ein gebranntes Kind, weil viele von den Gentechnikfirmen auch eingegangen sind. Die gerade mit dem Klonen oder so groß einsteigen wollten. Ich meine, eine gab es da gab es also eine Katze haben sie geklont. Und mit dem wollten sie so ganz groß, also wir klonen ihr Haustier, also dass sie genau dasselbe Tier, das halt leider eingegangen ist, kriegen sie wieder. Das Problem war, sie haben eine Katze geklont, die war genetisch völlig identisch mit der Ausgangskatze, wie es halt beim Klonen so ist. Peinlicherweise hat es völlig anders ausgeschaut. Völlig anders. Das heißt, das Aussehen der Katze hat mit den Genen nichts, praktisch nichts zu tun, oder höchstens 5% zu tun. Und es sind viele, viele andere Faktoren, die entscheiden, was daraus wird. Dann können auch eineiige Zwillinge überhaupt, wenn sie länger und getrennt voneinander leben, sehr unterschiedlich werden auch. Trotz derselben Genetik. Du kannst zwar immer noch, wenn ich das Blut teste, sehe, das ist die gleiche genetische Grundlage, aber das äußere Erscheinungsbild kann sich sehr stark verändern, die Gewohnheiten und so weiter kann sich stark verändern. Also wir sind nicht bestimmt durch die Gene. Das ist nur zu einem sehr, sehr geringen Teil eigentlich. Viel geringer, als man noch vor 10, 15 Jahren dachte, weil da hat man glaubt, das macht fast 100% aus. Heute weiß man, dass maximal 5% ausmacht.
Und dass die Kinder immer anders werden als die Eltern.
Ja.
Und zwei Brüder meistens nicht gleich sind, sondern sehr verschieden.
Sind sowieso sehr verschieden. Aber da gibt es natürlich auch genetische Unterschiede, weil ja die Gene von Vater und Mutter gemischt werden und zwar bei jedem anders. Aber eben selbst wenn sie völlig gleich wären, also bei eineigen Zwillingen ist das der Fall, da ist es genetisch völlig gleich, ist trotzdem das Aussehen nicht garantiert, dass das gleich ist oder gleich bleibt. Das sind sehr große Unterschiede. Und da kommt eben immer das künstlerisch Gestaltende dort überall hinein. Also auch in diese ganzen Prozesse, sei die Genetik noch so festgefahren, die ist im Grunde, das ist so Schlacke aus der Vergangenheit. Da ist was, eine Gesetzmäßigkeit festgefahren. Tatsächlich, die wird in der Evolution seit Jahrmillionen, wird da irgendwas weitergegeben. Es wird zwar verändert ein bisschen, aber es zieht sich etwas durch. Daher funktioniert die einfachste Urzelle, funktioniert in den Grundprinzipien biochemisch genauso wie die heutigen Zellen. Das funktioniert. Also das heißt, man kann daher Eiweiße von Urzellen mit den innerhalb heutiger Zellen sehr wohl herstellen. Das macht man heute. Man kann also solche Urgene in heutige Zellen einpflanzen und die produzieren halt Eiweiß, weil es genau noch seit Jahrmillionen, Jahrmilliarden nach demselben Prinzip funktioniert. Aber es hat eben halt leider nichts damit zu tun, wie dann so ein Lebewesen wirklich ausschaut. Mit dem hat es gar nichts zu tun, praktisch. Minimalst nur. Aber da eben dieses Geistige zu erkennen, das eben wirklich diese schöpferische Veränderung bringt und die das wirklich Neue hervorbringt, das ist eine total rosenkreuzerische Aufgabe. Daher ist aber keine Feindschaft zum Beispiel zur Naturwissenschaft da, sondern nur der Wille, das geistig zu durchdringen. Und daher müssen wir auch uns verständigen können mit der Naturwissenschaft. Als Rosenkreuzer, als Anthroposophen oder so, also wer halt in die Richtung arbeitet. Daher spricht Steiner von einer Geisteswissenschaft. Es muss so logisch und klar geschildert werden können, dass letztlich auch ein Naturwissenschaftler, wenn er bereit ist dazu, das verstehen kann. Ich meine, das muss man ihm halt überlassen, ob er zuhören will oder nicht und von Haus aus sagt, er tut nicht. Aber es muss so klar sein, dass man es auch mit der Logik nachvollziehen kann. Ist mit so Schilderungen wie bei der chemischen Hochzeit noch sehr, sehr schwierig. Also ein Künstler wird das total ansprechen, weil er sagt, das ist fantasievoll, das ist eine spannende Geschichte, was tut sich da alles?
Aber die Logik ist auch da, 1 bis 7.
Ja, ja, sicher, gewisse Logik ist natürlich drinnen, aber also es kündigt sich natürlich schon etwas an. Aber es ist das bildhafte Element, ist sehr, sehr stark und es ist, wird erst dann für unsere heutige Zeit das werden, wenn wir selber es jetzt in logische Begriffe umsetzen können, auch jedes Bild. Aber das ist eben der Punkt, dass da es hier um die individuelle geistige Entwicklung des Menschen geht, die aber bis ins Körperliche wirkt, kann auch nur jedes Individuum für sich die Bilder letztlich enträtseln. Es gibt zwar vieles Allgemeines, was für viele Menschen gültig ist, aber die genaue Sache, dort wo es sozusagen wirklich bis zur logischen Präzision kommt, die ist individuell. Die ist ganz individuell. Daher wird jemand anderer etwas anderes aus den Bildern herauslesen. Und darum kann man von diesen Sachen nicht eine so Pauschaldeutung geben. Das ist oder zumindest darf man da nicht, man kann eben diese Gemeinsamkeiten kann man natürlich schildern, aber es ist unheimlich verführerisch, dann das schon für alles zu nehmen. Und da hat man dann eigentlich nur das, was einem als Individuum nichts angeht oder nicht der Kern dessen ist, was einen angeht. Also man kommt nur heran, wenn man sich Jahre, Jahrzehnte beschäftigt damit und irgendwann sagt das Bild etwas, was meinem Ich entspricht. Das heißt, mein Ich ist eingetaucht in das Ganze und hat seine Deutung gefunden drinnen. Das macht es schwierig. Das macht es sehr schwierig.
Aber das Schwierige ist dann noch das Soziale, aus dem eigenen, dann dem anderen Menschen.
Ja, ja, natürlich.
Noch ein Bild zu bringen oder das nahe zu bringen. Also es hört ja nicht damit auf, dass es.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und es muss dann nämlich vor allem auch genau den Freiraum für den anderen lassen, dass er es auch individuell ergreifen kann. Also das heißt, da geht es nicht mit einer Dogmatik, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das. Man kann ein paar Hilfen geben, weil gewisse Dinge sind allgemeingültig. Diese Unterstützung kann man geben, aber keinen Schritt mehr. Sag ihm ja nicht etwas, was für dich als Individuum gültig ist, so als müsste es für ihn auch gültig sein. Das ist das Problem. Das ist sicher ein Problem auch mit der ganzen Beschäftigung mit der Anthroposophie. Wenn ihr kommt, Steiner hat gesagt, da. Und ich gehe dann nur mehr nach der Logik dieses Satzes, was er dort gesagt hat, und reite auf dem herum. Dann geht das völlig daneben, weil man sieht dann eh, dass er in einem anderen ähnlichen Vortrag woanders fast das Gegenteil sagt. Oder manchmal sogar wirklich das Gegenteil. Und das stimmt auch und man kann es logisch nachvollziehen, weil er es von einem anderen Blickwinkel sieht, für andere Leute spricht. Etwa er spricht ja dort in der Regel zumindest nicht für einen einzelnen Menschen, sondern vor mehreren Menschen. Ist ganz selten, also es gibt zum Beispiel so aus der Frühzeit seiner anthroposophischen oder theosophisch-anthroposophischen Tätigkeit gibt es Mitschriften von der Marie Steiner und ihrer Schwester, da hat er zeitlang für sie Privatstunden gehalten, für die zwei. Oder manchmal war er noch wer dabei, aber also da ist es ein ganz kleiner Kreis, da ist es noch individualisiert. Das sind allerdings nur sehr stichwortartig teilweise mitgeschrieben, also nicht stenografiert oder so. Also es ist nicht einmal so ganz da, sicher nicht der Originalwortlaut, aber sinngemäß. Aber da sieht man, das ist dann sehr speziell für diese Menschen gesprochen. Und auch wenn man aber jetzt für 100 Menschen spricht, sind das auch bestimmte Menschen und man kriegt es aber mit, wie man für die sprechen muss, was für die wichtig ist. Ich will zwar sicher mal über ein bestimmtes Thema sprechen, aber wie ich darüber spreche, hängt von den Menschen ab, die drinnen sitzen. Und das spürt man. Man merkt sofort, wenn ich gegen das verstoße, dann kommen die entweder erstaunten, verwirrten Gesichter oder sie schlafen ein oder wie auch immer. Sie werden nicht ergriffen davon, weil es sie nichts angeht. Im Grunde. Es geht einem dann was an, wenn wirklich das eigene Ich berührt wird davon. Dann geht es einem was an. Und so müsste man also diese Dinge kommunizieren im Grunde. Die ganze Anthroposophie kann man nur auf die Art versuchen zu kommunizieren. Dass ich also sehr stark darauf Rücksicht nehme, hat das was mit deinem Ich zu tun. Ich muss es so sagen, dass es was mit deinem Ich zu tun hat. Und da gibt es halt keine allgemeine Regel. Und ich kann nur spüren, fängt der jetzt irgendwas, ergreift er das oder rede ich völlig in die Luft hinein und das zieht an ihm völlig vorbei, dann habe ich es nicht richtig gesagt einfach. Sondern ich muss irgendwie spüren, Da ist jetzt ein Punkt, wo es ihn berührt. Und dann ist eine Reaktion da. Und das spürt man aber auch, wenn es mehr Leute sind. Man spürt, ob zumindest da dieser ganze Saal da irgendwo ergriffen wird. Weil solche Dinge sind auch nie zufällig. Gerade also bei geisteswissenschaftlichen Vorträgen, auch so Vorträge, wie der Rudolf Steiner gehalten hat, das ist natürlich schon noch eine schicksalsmäßige Sache, wer da drinnen sitzt bei den Vorträgen. Das ist nicht einfach, ich gehe heute halt jetzt mal einen Vortrag an, ich habe gehört, der Steiner soll interessant sein. Ja, vielleicht sagt sich das jemand so, aber dass der jetzt dort drinnen sitzt und dass da so und so viele andere sitzen, da ist natürlich Schicksalsführung drinnen, in Wahrheit. Das ist eben nicht nur äußerer Zufall. Das gerade bei solchen Dingen, also da, wer da nur zufällig hineinkäme, der dreht sich wahrscheinlich gleich wieder um und geht. Also, weil es ihm nichts angeht.
Du sprichst gerade über etwas, was hier gerade stattfindet, gell? Du sprichst hier gerade vor uns.
Ja, ja.
Das ist ja, eher also ein allgemein gültiges Gesetz.
Ja, also ja, ist, aber.
Dass natürlich individuell verschieden ist, aber es. Wie
wird
auch stattfinden?
Ja,
du sprichst gerade zu uns.
Ich hoffe.
Wir sind hier auch angekommen.
Ja, natürlich.
Mal zu viert.
Ja, absolut. Na sicher.
Und du weißt, glaube ich, auch nicht, was du sagen wirst an dem Abend,
oder? Nein, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das Thema, dass ich über den 7. Tag irgendwo versuche zu sprechen und irgendwie das schon über die erste Seite nicht rauskommt, macht ja nichts. Weil sich eben was anhängt, was aber wichtig dazugehört. Es ist eigentlich so, dass da ist ein Halbsatz und da schiebt sie plötzlich so ein Riesending hinein, weil das das ist, um was es eigentlich geht.
Die Kunst ist die Dinge in der Natur.
Ja, aus dem ist jetzt das herausgekommen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Sprichst du uns wirklich an?
Ja, also eigentlich lockt ihr das hervor. Das war, ihr seid aktiv tätig in dem ganzen Prozess. Also es ist auch, wenn ich der bin, der halt am meisten Quatsch dabei. Aber tätig seid ihr. Und daher ist es auch was anderes, und man merkt es auch beim Steiner, es ist anders, wenn er seine Schriften verfasst oder die Vortragsnachschriften. Also abgesehen vom Stil, aber in den Vorträgen spürt man immer in Wahrheit, wenn man aufmerksam ist, die Zuhörer mit. Überhaupt, wenn es gibt oft so Bände, wo er ein gewisses Thema an x Orten besprochen hat. Oh, das ist so unterschiedlich, das ist unglaublich. Es kommen zwar ein paar wichtige Punkte immer wieder vor, aber im Grunde die Art, wie er spricht, ist so unterschiedlich. Also eigentlich am meisten lernt man kennen, die Leute, die da drin gesessen sein müssen. Nicht in dem Sinn, dass ich jetzt jeden Einzelnen nennen könnte, aber die geistige Atmosphäre, die mitbringen, die macht aus, wie er spricht. Und warum er eine ganz bestimmte Perspektive sozusagen herausgreift und woanders eine ganz andere, auf dasselbe Thema. Also das ist immer ein gemeinsames Tun, das geht gar nicht anders, sonst ginge es die Zuhörer nichts an, überhaupt nichts im Grunde. Weil da geht einem ein äußerliches Thema dann noch viel mehr an, weil du sagst, gut, ich bin halt ein Fußballfan, also schaue ich halt Fußball, das geht mir was an. Aber bei den geistigen Dingen geht es einem nur was an, wenn es wirklich das eigene Schicksal betrifft. Sonst geht es einem schlichtweg nichts an. Prallt ab, zieht vorbei. Also das ist halt auch ein Zeichen unseres Bewusstseins-Zeitalters, dass man das Geistige zwar schon in Gemeinschaft herankommen muss, aber als Individuum oder in Gemeinschaft herankommen kann, aber trotzdem ganz individuell. Das heißt, auch die Art, wie sie vertreten wird, muss die einzelnen Individuen ansprechen können. Also ich kann nicht nur für ein Kollektiv sprechen sozusagen, sondern ich muss spüren, da sind individuelle Menschen drinnen, die bestimmte Schicksalsverbindungen miteinander und natürlich auch mit mir selber haben. Die sind da. Und wenn man in das etwas tiefer eintaucht, wie es Steiner konnte, dann durchschaut er natürlich auch die Schicksalsbeziehungen, die ihn verbinden mit diesen Leuten. Und das ist der Grund, warum er am Anfang, gleich am Anfang mit den Theosophen praktische Karma-Übungen machen wollte. Weil er eigentlich das Erste, was er spürt, ist, da sitzen Leute, die haben karmisch miteinander was zu tun und auch mit mir. Das ist der Grund, warum ich jetzt sage, gut, bei euch bleibe ich jetzt einmal. Weil es ist ja eigentlich fast über Nacht gekommen, dass im äußerlichen Sinn hat sich sein Leben total geändert dadurch, dass er gesagt hat, gut, dort kann ich geistig wirken. Das war nicht vorgeplant irgendwo. Eigentlich erkannte die Theosophie schon länger und hat eigentlich keine gute Meinung davon gehabt, von den ganzen Zirkeln. Er hat es in Wien schon kennengelernt und war eigentlich sehr distanziert. Das heißt, es ging jetzt gar nicht so sehr um die Theosophie, wie sie da oder dort wo vertreten wurde, sondern da waren Menschen, mit denen er einen starken Schicksalsbezug hatte. Darum konnte er dort anfangen, wirklich Geistiges zu vertreten. Also das war der Grund. Nicht da sitzen irgendwelche Leute, die halt zufällig sich Theosophen nennen und die jetzt halt gern was vom Geistigen hören wollen. Sondern da besteht eine ganz konkrete Schicksalsbeziehung. Natürlich besonders zu Marie Steiner, ist klar, weil er dann sagte, wenn sie nicht mitmacht, kann ich das nicht machen. Es geht nur, wenn sie mit dabei ist. Aber letztlich betrifft es die anderen auch. Die sind auch nicht x-beliebig austauschbar, sondern das ist eine ganz bestimmte Schicksalskonstellation. Vielleicht nicht jeder Einzelne, der direkt mit ihm die Beziehung hat, aber die haben halt untereinander dann Beziehungen, karmische Beziehungen. Und eigentlich wäre es von Haus aus, sollte es darauf hingehen, diese karmischen Beziehungen zu durchschauen. Aber da haben die Theosophen dann eine unheimliche Angst davor gehabt. Das wollten sie nicht. Und haben das eher, dadurch war der Steiner dann gezwungen, das auf halt neutralere Themen, also allgemeinere Themen zu verlegen irgendwo. Was natürlich auch sehr interessant war, aber dieses Eigentliche, was das individuelle Karma der versammelten Leute betrifft, das ist das eigentliche Rosenkreuzerische. Es geht nicht darum, dass wir jetzt wissen, aha, so steht es in der kümischen Hochzeit oder was. Es geht letztlich darum, was wir in unserem gemeinsamen Schicksal damit tun, in Wahrheit. Und das geht's. Es geht nie darum, dass, aha, jetzt habe ich was Interessantes über das Geistige erfahren. Das ist nur ein Nebeneffekt. Also es ist eigentlich etwas, was jeden von uns individuell angeht. Im Grunde. Deswegen sitzen wir gemeinsam da. Weil das bin ich mir bewusst, der sitzt nicht da, weil ich am Pfad ist und nichts anderes, nichts Besseres euch einfällt, am Abend zu tun. Sondern weil da eine Schicksalsbeziehung da ist. Zwischen uns, zwischen euch, allen miteinander. Und jetzt, man muss das nicht jetzt überdramatisieren, das ist schon ganz klar, aber da ist etwas, wo wir geistig einander Impulse geben können. Um das geht es letztlich. Also die entstehen dadurch, wie wir einander begegnen. Und oft auch in den Dingen, die man gar nicht so direkt bewusst ausspricht, oft in den Untertönen oder wie. Eben auch in der Art, wie wir miteinander sprechen, liegt das drinnen. Viel mehr als in allen Details, die drinnen sind. Wir kleben immer viel zu viel an Inhalten. Und nicht an dem, was dahinter steckt, was das Eigentliche ist. Ja. Und ich denke, dass das also für die Anthroposophie sehr, sehr wichtig sein wird, das zu erkennen. Weil de facto ist das Wirksame drinnen. Also egal, wer wo, wie, vor welchen Leuten einen Vortrag hält, wenn es wirklich Anthroposophie sein soll, dann nur deswegen, weil so eine Beziehung da ist. Und es wird sicher gut sein, das immer mehr ins Bewusstsein zu heben, dass das eigentliche Thema ist. Weil es geht nicht einmal darum, dass wir jetzt Engelhierarchien aufzählen und das ist nett, das stimmt schon irgendwo, aber das sind alles Krücken. Es geht darum, dass wir unsere eigene geistige Möglichkeit erkennen lernen. Und nicht nur erkennen lernen, sondern erkennen lernen, indem wir sie ausüben. Jeder in seiner Form, in seinem Leben, in seinem Tun irgendwo. Und Anthroposophie kann, oder Rosenkreuzertum kann dann nur dazu Anregungen geben.
Aber da ist doch dann dieses banale Beispiel, dass wir für den Heinz Brandner dieses banale Stück spielen, da sieht man es am besten, dass wir was miteinander zu tun haben. Weil wegen dem Inhalt würden wir uns nie treffen.
Ja, sicher.
Der Inhalt ist es ja nicht.
Natürlich.
Also alle anderen Stücke würde ich sagen, wir können uns für den Inhalt treffen, weil das interessant ist.
Ja.
Aber dieses Stück ist ja so, ich sage jetzt kein Wort, ja, also so einfach und banal, aber da treffen, da hält diese Karma-Beziehung an, wie bei den anderen Theaterstücken.
Natürlich,
und da ist sie aber, also da sieht man, dass das so sein muss.
Natürlich,
weil für das Stück würden wir uns eigentlich normalerweise nicht treffen.
Gibt's keinen Grund. Ist ja richtig.
Das ist normalerweise nämlich nicht so. Normal ist ja dann der Inhalt, warum man sich trifft, ja auch noch interessant.
Ist auch noch
interessant. Dann glaubt man, es ist deswegen.
Ja, genau.
Vergiss nicht den Titel.
Das Gemeinschaftshaus.
Ja, genau.
Stimmt, es ist doch.
Genau. Naja, in diesem Sinne, sage ich mal.
So, weißt du das?
Ja, den Titel habe ich schon vernommen.
Na gut. Das
wurde der Kalender der Mauer.
Genau, ich glaube, für heute machen wir Schluss.